So, jetzt sind wir ganz verwirrt, gell, nach dieser Einleitung. Und das ist immer gut.
Und dadurch hoffentlich wach.
Ja, genau. Das finde ich immer gut, dass man so richtig in Zweifel kommt und hin und her gerissen ist, weil das ist die beste Voraussetzung, genau hinzugucken. Wer es wirklich wissen will, der wird sich dann drum kümmern. Ja, was der Bruder Kröger, nicht Krüger, Kröger, gell, da gesagt hat, war ja auch nicht zu verstehen, gell, weil er hinkt auf beiden Seiten in dem Kommentar. Und das ist immer schlecht. Wir müssen unter den verschiedenen Meinungen, ja, keine Aussuchung, gell, sondern du sollst dir anschauen, was das Wort Gottes dazu sagt. Und wir wollen das auch heute so machen. Ich werde das eine oder andere Historische auch mitbringen, keine Frage. Aber die Bibel ist immer noch der Maßstab für das Erklären von Begriffen. Und deswegen ist das wichtig. Warum dieses Thema? Das ist ganz einfach. Wir hatten bis Dienstag Brüdertreffen, Mittwoch Hauskreis, gestern Bibelseminar, ganzen Tag. Da war das Thema. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich noch die Predigt machen. Das schaffe ich diese Woche nicht. Also habe ich gesagt, müssen die Geschwister in Bad Salzhausen mal das Seminarthema hören von 4 Stunden in 50 Minuten. Und deswegen haben die Seminarteilnehmer gestern gesagt, habt ihr gemerkt, was er damit sagen will? Wir sind nicht so intelligent wie die in Salzhausen, weil die raffen das in 50 Minuten. Wir brauchen dazu 4 Stunden. Das war das Ergebnis, gell? Ja, das hat damit natürlich nichts zu tun, das wisst ihr. Das hat ganz andere Gründe. Also, ich erzähle euch erstmal, was für verschiedene Ansichten es gibt zu dem Begriff Äon. Wir haben ja schon gehört, es ist kein deutsches Wort, ist griechisch, Äon, Äonisch. Und gerade das Wort ist es, was ganz große Verwirrung angestiftet hat im Glaubensleben der Glaubenden. Weil man durch eben diese Fehlinterpretation dieses Wortes, die ja, wie wir noch sehen werden, kurz eigentlich einen philosophischen Hintergrund hat, was da entstanden ist. Also es gibt Brüder, ich rede jetzt von Brüdern, die im Grunde so denken wie wir. Was die anderen glauben, das ist ja für uns noch viel weiter weg, weil, was in unseren Kreisen, in Anführungszeichen, geglaubt wird. Und das ist ja auch wichtig zu wissen. Ich bin also niemand, der sagt, ich alleine habe Recht. Und wer nicht so das denkt wie ich, mit dem rede ich nicht mehr, das ist Unsinn. Sondern wir dürfen auch die anderen Sichtweisen respektieren und vielleicht auch kennen, um entsprechend argumentieren zu können. Also da gibt es Geschwister, und das sind sehr viele, die sagen, äonisch sind 3 Tage, wie beim Jonah, haben wir schon gehört, im Bauch des Fisches. Das kann aber auch unendlich sein. Das kommt darauf an, wo dieses Wort gebraucht wird. Das ist die eine Meinung, die ich nicht teile. Meine Erklärung kommt dann am Ende nach der Schrift. Und du kannst dann selber aussuchen, was du glauben willst. Dann gibt es Brüder, die sagen, das habe ich schon mehrfach erlebt, ich mache dieses Wort an dem Wesen fest, für das es benutzt wird. Wenn das bei Gott steht, dann ist er auch nicht endlos. Wenn es bei Jonah steht, waren es halt nur 3 Tage. Gell? Also die wesenhafte Seite wird hier beleuchtet. Dann gibt es ganz wenige Brüder, die haben das von einem philosophischen Physikmenschen, das kann ich nennen, den ich persönlich nicht kenne, der hat die Theorie entwickelt, dass Äon nur Licht ist. Äon ist Licht, und zwar weißes Licht, wenn es Jesus ist, und buntes Licht, wenn es mit seinem Opfer zu tun hat und mit diesen Weltsystemen. Also die vielbuntige Weisheit Gottes, die wie ein Regenbogen strahlt. Also Äon ist nur Licht und nichts anderes. Die 4. Meinung, die ist relativ neu, die habe ich erst gehört, vor einem Vierteljahr ungefähr, das war ganz was Neues. Da sagt jemand, Äon ist ein Wesen. Und im Wesentlichen Jesus selbst. Er ist der Äon. Gut, also haben wir 4 verschiedene Meinungen. Und was machen wir jetzt damit, gell? Vielleicht gucken wir mal in die Bibel und gucken, was sie uns sagt zu diesem Begriff. Ich will also ein paar grundsätzliche Dinge nennen. Anschließend möchte ich über die Menge sprechen, Quantität, was Äon quantitativ bedeutet, also mengenmäßig, wenn es auf Zeit zum Beispiel angewendet wird, dann wollen wir noch was zur Qualität hören. Qualität heißt Eigenschaft, Inhalt, Wesenhaftigkeit, wegen mir auch, wir werden sehen. Dann will ich ein paar Denkfehler korrigieren, die oft gemacht werden. Und biblische Beispiele, die fließen immer wieder ein. Und je nachdem, wie viel Zeit wir haben, dann entsprechend noch ein paar Texte im Nachgang. Gut, was für Worte geht es denn hier? Wir müssen ja mal im Alten Testament anfangen, denn das war ja das Erste, was geschrieben worden ist. Und da haben wir ein Wort, das musstet ihr alles nicht merken. Alles, was ich euch erzähle, noch viel mehr, wird in einem der nächsten Wortdiensthefte nachzulesen sein, mit sämtlichen Quellen und Angaben und Worten und so weiter. Dann kannst du also ganz entspannt zuhören und das dann später in Ruhe nachstudieren, wenn du willst. Im Hebräischen heißt es Olam, in unseren Buchstaben ausgedrückt, also Hebräisch Ayin Lamed Mem, wir würden sagen ALM, weil es als A vokalisiert ist. Oder als O, es ist halt ein OLM, das muss dich nicht stören. Es sind immer die drei selben Buchstaben. Und diese drei selben Buchstaben, die kommen in vielfacher Weise vor. Sie gehören zu einer Wortfamilie und diese Wortfamilie hat den Geschmack, den geistlichen Geschmack von verborgen, verheimlicht, unbekannt. So in diese Richtung ist zum Beispiel der Unbekannte, heißt Elem im Hebräischen, das sind dieselben Buchstaben, nur anders vokalisiert. Also der Hebräer bringt immer andere Vokale, dann kriegt das Wort eine neue Bedeutung. Aber die Konsonanten, die bleiben immer gleich. Die Wortwurzel ist immer dieselbe. So, das ist also das eine Wort. Und wir wissen über die Septuaginta, das ist ja die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Die ist etwa 200 vor Christus gemacht worden. Da haben sich Männer hingesetzt, 72 gewesen sein. Und deswegen heißt das Septuaginta. Und die haben das Alte Testament in Hebräisch gehabt und haben gesagt, jetzt ist Griechisch Weltsprache, gell? Ums Mittelmeer herum redet jeder Griechisch. Wir brauchen diese Bibel, das Alte Testament, auch in der griechischen Sprache. Und sie haben jetzt das Hebräische genommen und haben Griechisch übersetzt. Und jetzt kann man sehen, dass immer wo Olam steht, im hebräischen Grundtext, die Bibelübersetzer dieser Septuaginta Äonen hingeschrieben haben. Und deshalb wissen wir, dass im Griechischen, in der griechischen Sprache, Äonen gleichbedeutend ist mit Olam. Und da es im Hebräischen kein Adjektiv gibt, also Eigenschaftswort, aber im Griechischen ist dann im Griechischen das Äonisch noch dazugekommen als Eigenschaftswort, weil der Hebräer braucht es nicht. Der kann die Wurzel nehmen, kann sie mit dem Präfix versehen und kann dann eine Eigenschaft draus machen. Also der ist einfacher, die hebräische Grammatik ist leichter, dafür ist es schwerer zu lesen. Und die brauchen also nur diesen einen Begriff. Im Hebräischen gibt es nur den einen Begriff für das Verheimlichte. Es gibt noch ein zweites Wort im Hebräischen, was ihr dann lesen könnt, zum Beispiel Jesaja 9, Vers 5, die Prophetie auf Christus. Da heißt dann für immer und ewig, ne? Der Begriff ist in deutschen Bibeln gängig, für immer und ewig heißt es im Hebräischen Olam Vaed. Also wir haben hier, das war heißt und, wir haben hier noch ein zweites Wort, das ist in unseren Buchstaben ausgedrückt A und D. Und A und D würde also das Gegenteil von Olam sein, ALM. Und zwar heißt der Zeuge zum Beispiel. Was macht ein Zeuge? Ein Zeuge bezeugt etwas. Also er spricht von Dingen, die vielleicht andere nicht wissen. Wir bezeugen heute Morgen, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und der Begriff ewig da drin gar nicht vorkommt. Du kannst alles streichen, gell? Überall wo ewig steht, machst einen Strich durch und schreibst hin, nicht endlos. Ne? Dann passt es eher und ich werde es euch noch beweisen. So, und dieses Ed ist also gerade das Gegenteil. Das ist etwas, wo bezeugt wird, wo man was erkennen kann. Und deswegen sagt zum Beispiel die Dauerübersetzung, spricht dann von bezeugt der Zeit. Also wenn es um die Zeit geht und Ed hat zeitlichen Begriff, auch im Alten Testament, müsste man sagen, es ist eine Zeit, in der nichts verheimlicht ist, sondern etwas bezeugt ist. Sodass für immer und ewig eigentlich heißt im Alten Testament für verheimlichte Zeiten und für bezeugte Zeiten. Das wäre jetzt die ausführliche Erklärung für Olam Vaed. Er ist also nicht für immer und ewig irgendwas, sondern für verheimlichte Zeiträume und für bezeugte Zeiträume. Das wären die beiden Dinge, die wir uns merken müssen, was das Alte Testament betrifft. Das kannst du wiederfinden, auch in den Festzeiten zum Beispiel, das hat auch diese Wortwurzel. Und dieses et oder ad oder ad in unseren Buchstaben ausgedrückt, hat auch den Sinn von noch ist irgendwas möglich. Also ad sagst du auch noch, wenn wir noch sagen, sagt der Hebräer auch ad. Oder du sagst bis, gell? Also bis das und das passiert, ist irgendwas, weiß ich. Und dieses noch und bis ist auch hier Sinn dieses Wortes, sodass wir sagen können, es ist noch eine Zeit, in der bezeugt wird, oder die Zeit des Bezeugens reicht bis dahin, gell? Und das ist der Sinn dieses Wortes. Und diese beiden Begriffe, besonders das Olam, wird im griechischen Text des Neuen Testamentes dann mit diesem Wort Äon oder Äonisch wiedergegeben. Und wir haben eigentlich kein deutsches Wort dafür, für dieses Wort Äon oder Äonisch. Das heißt, wir müssen es umschreiben. Es gibt kein deutsches Wort dafür. Und das ist das Problem, weil das Wort ewig ist nicht zutreffend. Es sei denn, du hättest im Kopf, wenn einer ewig sagt, na, ich habe dich ewig nicht gesehen, dass das eben doch nicht endlos ist. Aber frag mal die Leute, was ewig ist da draußen. Die werden alle sagen, es ist endlos. Auch wenn sie so Sachen sagen, wie ich habe dich ewig nicht gesehen. Das machen wir so, Redewendung unbewusst. Gibt es in jeder Sprache so sinnlose Begriffe, wo jeder weiß, was es ist. Aber wenn du genau hinguckst, stimmt das nicht mal. Gell? Das ist umgangssprachlich möglich. Aber das kann uns doch nicht hier den Bibeltext bestimmen, dass unsere Umgangssprache entscheidet, was die Bibel uns dazu sagt. Das können wir nicht machen. Gell? Wir müssen uns umgedreht machen. Wir müssen schauen, was sagt die Bibel für einen Begriff. Und wie muss ich den jetzt in meiner Sprache ausdrücken? So wird es ein Schuh draus. Und was dieses hebräische Olam, das habe ich jetzt vergessen, wollte ich euch noch sagen. Ihr kennt doch den altdeutschen Namen, Frauennamen, Alma, gell? Wird heute nicht mehr verwendet, nach meinem Wissen. Und Alma ist hebräisch, das ist pures Hebräisch. Alma heißt Jungfrau, gell? Wir haben ja zwei Jungfraubegriffe im Alten Testament, der andere ist Betula. Aber Alma ist die, denk mal an Isaac und Rebekka, als die Rebekka den von Weitem gesehen hat, hat sie schnell sich verhüllt. Gell? Und Alma beschreibt ein weibliches Wesen, das noch von keinem Mann gesehen worden ist. Also Alma ist die Verhüllte, die Verheimlichte. Das klingt fast islamisch, gell? Und ist aber Altes Testament. Und daher kommt der Begriff, also das müssen wir im Sinn behalten. Und jetzt ist die Frage, wenn einmal das beim Jona 3 Tage waren und auf der anderen Seite wir glauben, wir, die Menschheit heute, dass das auch endlos ist, das wäre ja schizophren. Gell? Also Gott drückt in seinem Wort mit einem Wort 3 Tage aus und gleichzeitig die Endlosigkeit. Das ist schizophren, gell? Und wenn wir wissen, dass Gott, heißt ja El Hebräisch, A und L nach unserem Alphabet, A ist die 1, L ist die Zunge, also eine Zunge, würden wir sagen, Gott spricht mit einer Zunge. Während der Gegenspieler ist der Bel, das ist ein B davor, B ist die 2, der spricht in 2 Zungen. Also wenn ich sage 3 Tage und endlos, ist zweizüngig, gell? Müssen wir aufpassen. Und deswegen, unser Gott ist einzüngig, der sagt nicht hier 3 Tage und endlos, sondern er sagt, das ist ein Zeitraum, wir werden es noch beweisen, ein Zeitraum von einer ganz bestimmten Länge. Der kann 3 Tage sein, der kann 3000 Jahre sein oder 10.000 Jahre, keine Ahnung. Gell? Aber auf jeden Fall hat das Ding Anfang und Ende, das ist ein Unterschied. Und darauf müssen wir achten. Wir lesen in Hebräer Kapitel 1, Vers 2, ja, den bekannten Text, den ich schon oft gebraucht habe. Am letzten dieser Tage sprach Gott im Sohn zu uns, den er zum Erben eingesetzt hat für das ganze All. Und was steht dann da noch? Durch den er die Äonen gemacht hat. Also die Ewigkeiten. Wer meint, dass das Ewigkeiten sind, das schreiben aber die Übersetzer dort in aller Regel nicht hin. Sondern sie gebrauchen dann Weltzeiten oder Zeitalter, weil sie wissen, das klappt mit der Ewigkeit nicht. Also die Übersetzer hinken auch, weil sie mal zu diesem Wort ewig sagen und mal sagen sie, es ist ein Zeitraum. Das ist genauso zweizüngig, wie eben, wenn ich sage, es sind drei Tage und unendlich. Auch wild. So, das kommt jetzt, Luther zum Beispiel, Luther 84 schreibt in diesem Vers, den ich eben zitiert habe, Hebräer 1, Vers 2, schreibt er, durch den er auch die Welt gemacht hat. Und der Herr Luther war ja ein toller Typ, gell? Wollen wir nicht unterschätzen. Ich bin hier ganz auf seiner Seite. Er hat viel erreicht, nicht, dass es falsch verstanden wird. Es gibt ja auch so Luther-Fans, die dann sagen, ich hätte was gegen Luther. Überhaupt nicht. Du kannst auch gerne Luther-Bibel lesen, dein ganzes Leben. Ich habe nichts dagegen. Gell? Ich muss das extra betonen, weil es ist manchmal kritisch. Aber der Herr Luther hat an dieser Stelle die Mehrzahl ausgelassen. Gell? Er hätte ja schreiben müssen, weil da steht Mehrzahl. Er hat die Äonen gemacht und Luther schreibt, er hat die Welt gemacht. Er konnte damit nichts anfangen, offensichtlich. Wenn er das richtig gemacht hätte, wie die Elberfelder, dann die nimmt auch Welt, die Elberfelder 85, die sagt dann, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und jetzt wird es interessant. Jetzt dürfen wir doch mal den Übersetzer fragen, der sagt, die Welten, wie viele Welten gibt es denn? Wie viele Welten hast du denn gesehen, als du das hier übersetzt hast? Hast du die Welt gesehen, von der Petrus redet, die vor unserer Welt da war? Himmel und Erde, die im Wasser herabgeflutet wurden, 1. Mose 1, Vers 1 und 2. Frag mal, wie viele Ausleger der Schrift diese Welt, die Petrus eindeutig bezeugt, überhaupt sehen. Wenn Sie von Welten reden, müsste schon mal 2 geben. Was ist denn mit der Welt, die Petrus 2 oder Petrus 3, neue Himmel, neue Erde beschreibt, die noch kommt? Die ist doch noch gar nicht da, oder? Also wenn er die Welten gemacht hat, wo ist denn die Welt, die dritte, die er gemacht hat? Die macht er doch erst noch. Merkst du, es gibt nur Konflikte, wenn ich mich nicht an den Grundtext halte. Schlachter schreibt, Weltzeiten, Menge auch. Der eine sagt, sie sind gemacht, der andere sagt, sie sind geschaffen. Wenn das Wort ewig heißt, dann hätten sie schreiben müssen, der die Ewigkeiten gemacht hat. Das hat aber keiner hingeschrieben, weil das schon noch viel verrückter klingt. Gell? Man kann die Ewigkeiten nicht machen. Warum denn nicht? Aber es da keine Mehrzahl gibt, entweder ist was ewig, da kann es nicht noch einmal eine Ewigkeit geben. Eine zweite oder dritte oder wie viel. Oder, was auch wichtig ist, wenn man die Ewigkeit macht, dann hat die doch einen Anfang. Dann kann sie nicht ewig sein. Weißt du, was da jemand zu mir sagte? Ja, die ist ewig, ist die nur in eine Richtung. Ja, was soll ich dazu sagen, gell? Und du merkst selber schon, wenn du über so ein Thema sprichst, kriegst du allerhand Entgegnungen zum Teil. Und die sind für mich immer ganz besonders wichtig, weil aus Gegenstimmen, nach aus solchen unsinnigen Bemerkungen, kriegst du ja wieder Stoff fürs nächste Mal, gell? Also, wir müssen also aufpassen, wovon wir reden. Also, wenn einer die Welten gar nicht sieht, die heilsgeschichtlichen Welten, die klar bezeugt sind, kann er das eigentlich auch nicht hierher schreiben, weil es nicht zu seiner Theologie passen würde. Gut, also, lange Rede, kurzer Sinn, sagt man immer. Wichtig ist, dass wir wissen, es hat was mit Verheimlichung zu tun. Es ist ein Zeitraum mit Anfang und Ende, weil er geschaffen worden ist. Und jetzt müssen wir die Bibeltexte, die es dafür gibt, müssen wir entsprechend einordnen und erklären, was es an dieser Stelle zu bedeuten hat. Die Ewigkeit, die Endlosigkeit, du hast in der Einleitung ja auch so einen Satz erwähnt mit, glaub, Überzeit oder sowas ähnliches. Diese philosophische Verstellung dieses Begriffes ist ja erst im 2. Jahrhundert gekommen durch den Kampf der griechischen Theologie mit der lateinischen. Und dieser Kampf griechische Theologie, die Kirchenväter, die haben das noch besser gekannt, gesehen, die griechischen Kirchenväter, die auch den Kanon weitgehend mit beeinflusst haben. Und die lateinische Theologie, die dann mehr auf Werke gesetzt hat und auf eben die Hölle und so weiter, alles was damit zu tun hat, die ist ja im 2. Jahrhundert durch die griechische Philosophie, die Stoa, das ist die jüngere Stoa, sagen die Fachleute. Ich kann euch das noch so weitergeben, wie ich das hier gelernt habe in wenigen Wochen. Wir wollen uns nicht mit Philosophie beschäftigen, aber es gab einen Wechsel in der Philosophie. Und im 2. Jahrhundert sagen die Fachleute, die jüngere Stoa, also die griechische Philosophie dieser Zeit, hat diesen Begriff übernommen durch Plato und so weiter. das ist eigentlich hier für die Fachleute ist das normal und gut zu wissen, wir müssen das nicht alles wissen. Wichtig ist, dabei ist noch was passiert, man hat dieses Wort Äon, diesen griechischen Begriff, hat man dann für alles Göttliche verwendet und hat über das mystisch-göttliche diesen Begriff auch in die Religion getragen und in die Bibel, eben aus diesen philosophischen Hintergründen. Sodass wir sagen können, dass schon im 3. Jahrhundert für alle Leute klar war, äonisches Ewigkeit. Und in der frühen Kirche war das auch nicht so. Und alleine diese Tatsache macht mich auch stutzig, gell, wie sich das entwickelt hat, dass man heute nicht mehr in der Lage ist, vor diese Zeit zurückzugehen, also in die Anfänge des Christentums, jetzt in der Theologie. Und da sieht man, wie traditionell auch verbogen das alles ist. Es gibt noch eine Bleitafel, die ist in Nordafrika gefunden worden. Die Quellenangaben habe ich alle hier stehen. Das ist jetzt nicht so interessant. Und da steht drauf, pass mal auf, da steht drauf, also religionsphilosophisch ausgedrückt, ich beschwöre dich, den großen Gott, den äonischen und mehr als äonischen und allmächtigen, den einen, der erhaben ist, über die erhabenen Götter. Und die Leute, die das hier ausgegraben haben, die sagen, geht das überhaupt, gell? Der äonische und mehr als äonische. Wenn äonisch endlos ist, dann wäre dieser Ausdruck auf dieser Bleitafel völlig sinnlos, gell? Weil ich kann nicht sagen, ewig und mehr als ewig. Dann ist ewig nicht endlos, wenn es noch mehr gibt. Und da sieht man auch aus alten Dokumenten durchaus eine Übereinstimmung auch mit der Schrift. So, ein paar Bibeltexte, die uns noch auf die Sprünge helfen können, will ich jetzt der Reihe nach so ein wenig beleuchten und dann auch auf die Qualität und die Quantität noch eingehen. In Prediger 1, Vers 10, da heißt es, gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu, längst ist es gewesen, für die Äonen vor uns. Für die Äonen, die vor uns gewesen sind. Olamim, Hebräisch. Also Olam wieder, das ALM, in der Mehrzahl. Also gibt's Ewigkeiten, die vor uns gewesen sind, offensichtlich. Oder das Wort heißt nicht ewig. Es sind Zeiträume, die vor uns gewesen sind. Ein weiteres hochinteressantes Beispiel ist Jesaja 32, 14 bis 16. Wenn du hier eine traditionelle Bibel liest, ich muss das jetzt hinkriegen irgendwie. Also hier geht es um das Gericht von Jerusalem. Gerichtszeit von Jerusalem, Jesaja 32 ab Vers 14. Da heißt es dann, der Palast ist verödet und die Stadt liegt öde und so weiter. Und dieser ganze Zustand wird beschrieben als für äonisch, für ewig. Jede Bibel schreibt für ewig. Also Jerusalems Gericht ist für ewig, weil alles verödet ist für ewig. Und dann sagt er doch im nächsten Satz, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und dann wird alles wieder in Ordnung kommen. Ja, Moment mal, gell? Wenn Jerusalem für ewig verwüstet ist, bis der Geist kommt und das in Ordnung macht, kannst du da mitgehen, ne? Also da habe ich ein Problem. Denn das Bis zeigt doch deutlich, dass diese Ewigkeit ein Ende hat. Übrigens hat es ja auch einen Anfang. Ja. Und wenn man also dieses für äonisch hinschreiben täte und du tust im Anhang deiner Bibel oder des Artikels, den du da schreibst, erklären, was äonisch ist, dann kann der Leser mehr mit anfangen. Als wenn ich hinschreibe, Jerusalem ist für ewig verwüstet, bis der Geist es wieder in Ordnung macht. Das ist eine seltsame Formulierung. Aber genauso schreibt zum Beispiel Elberfeld. Ja, im Neuen Testament klingt das nicht weniger schlimm. Zum Beispiel 1. Korinther 2, Vers 7. Wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorersehen hat. Gott hat die Herrlichkeit vorersehen für uns vor den Ewigkeiten, vor den Zeitaltern, kann man vielleicht noch hinschreiben, vor den Äonen. Also es gibt also eine Zeit, das ist wichtig, wir haben jetzt drei Stellen, die das beleuchten, eine Zeit vor den Äonen. Wie sieht es denn danach aus? Epheser 2, Vers 7 sagt uns Paulus, er spricht dort von den kommenden Äonen, den Reichtum in den kommenden Äonen. Also wir haben vor den Äonen was gehabt, wir haben nach den Äonen etwas. Wenn das also Ewigkeiten sind, passt das nicht. Und wenn ich Zeitalter hinschreibe, okay, damit können wir noch leben. Gell? Aber du siehst, das Wort Äonen kann niemals Endlosigkeit bedeuten, weil es vor der Endlosigkeit schon was gab und nach der Endlosigkeit wieder was gibt. Das ist Unsinn. Ne? Und jetzt haben wir noch den dritten Begriff, der beschreibt das Jetzt. Also wir haben vorher, wir haben nachher und jetzt gibt es noch eine Ewigkeit von jetzt. Galater 1, Vers 4. Er hat sich selbst für unsere Verfehlung gegeben, damit er uns herausnehme aus dem gegenwärtigen bösen Äon, gemäß dem Willen unseres Gottes und Vaters. Also er nimmt uns heraus aus der gegenwärtigen bösen Ewigkeit. Schreibt keiner hin, gell? Wird ein Welt genommen als Ersatzwort, um Äon mit Welt wiederzugeben, damit es einigermaßen passt. Und hier siehst du, es muss ständig nach Begriffen gesucht werden an solchen Stellen, um dem Bibeltext gerecht zu werden und nicht Ewigkeit schreiben zu müssen, wo man doch meint, dass es Ewigkeit ist. Und das halte ich für kritisch, gell? Deswegen schreiben wir lieber Äon hin oder Äonisch. Auch wenn keiner weiß, was das ist, da kannst du im Anhang gucken, gell? Äonisch Zeitraum, mit Anfang und Ende, wurde geschaffen. Ne? Da weiß ich, was das ist. Und wenn ich Äon lese, kann ich dann sagen, geht um einen Zeitraum, zunächst mal. Wir haben ja noch die Qualität, zu der ich gleich komme. Ein kurioser Text wäre noch zum Beispiel Matthäus 13, Vers 39. Hier beschreibt Jesus in seiner Rede die Gerichtszeit, die Ernte. Und er sagt, die Ernte, der Schnitter, wenn die Engel kommen und ernten ab, die Ernte ist das Ende der Ewigkeit. Steht da, wenn er unewig wäre. Schreibt aber keine Bibel hin, weil die wissen, das geht ja nicht. Gell? Man kann nicht hinschreiben, die Ernte ist das Ende der Ewigkeit. Und was macht man? Man schreibt eben Welt hin. Die Ernte ist das Ende der Welt. Luther, gell? Ist auch ein bisschen wenig. Weil im griechischen Grundtext steht ja das Wort Vollendung, eigentlich Vollendigung, ist nicht so ein richtiges deutsches Wort, gell? Da sind wir uns ja einig. Aber im Griechischen, der Griechische unterscheidet zwischen der Vollendung, die bleibt, und zwischen der Vollendung, die nicht bleibt. Also dein Haus wird vollendet, wenn du es gebaut hast, und das bleibt stehen, hoffentlich 100 Jahre und länger. Und das ist vollendet. Aber deine Arbeit, die du damit gehabt hast, die ist vollendigt, weil du machst ja nicht mehr weiter, gell? Die ist fertig. Also alles, was aufhört, wäre vollendigen. Das gibt es übrigens schon im Deutschen, auch in anderen Worten. Mir fällt es gerade nicht ein, da habe ich es noch gewusst. Beendigen oder so, das kann man auch sagen. Gell? Und von daher unterscheiden wir mit diesem I halt das, was weiter besteht und das, was aufhört. Und hier sagt er, dass die Ernte ist die Vollendigung dieses Äons. Nämlich, was passiert dann am Ende des Äons? Das Gericht ist fertig, gell? Alle haben ihr Fett weg und der Feuersee ist gefüllt und das Millennium fängt an. Und damit ist dieser Äon zum vollen Ende gebracht, heilsgeschichtlich. Das sagt Jesus hier. Er redet nicht vom Ende der Welt. Klar, wenn ich unter Welt diese Welt verstehe und weiß, dann kommt die nächste, dann könnte man damit auch noch leben. Aber die sagen doch, dass Äon Ewigkeit heißt. Gell? Und deswegen wäre das Ende der Ewigkeit, wenn ich konsequent bin an der Stelle. Gut, also du siehst, du brauchst nur in deiner Bibel losziehen, alle Ewigkeitsstellen nehmen und oder überall, wo Äon steht, nehmen und Ewigkeit lesen, auch da, wo man eine Welt draus macht und andere Dinge. Und dann merkst du ganz schnell, dass das mit der Ewigkeit nicht stimmen kann, sagt der Bibeltext mir, gell? An der Stelle. Ja, wie sieht es mit dem Adjektiv aus? Adjektiv, Eigenschaftswort. Ein bisschen Grammatik brauchen wir manchmal, gell? Eigenschaftswort. Was ist Eigenschaftswort? Es beschreibt eine Eigenschaft. Und jetzt haben wir im Griechischen nicht nur das Hauptwort Äon, sondern haben auch das Wort als Eigenschaftswort und heißt dann äonisch. Was würde äonisch für Eigenschaft sein? Also du musst dir zwei Dinge merken heute früh. Oder irgendwo hinschreiben oder später nachlesen. Äon als Hauptwort ist immer ein Zeitraum. Immer ein Zeitraum mit Anfang und Ende. Und das Adjektiv dazu, das Eigenschaftswort äonisch, das beschreibt die Qualität dieser Zeit. Und die Qualität dieser Zeit kann bedeuten zeitlich, äonisch für eine bestimmte Zeit. Zeitlich, es kann heißen verborgen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es kann heißen verheimlicht, haben wir aus dem Hebräischen gelernt am Anfang. Es kann heißen nicht sichtbar, äonisch ist auch nicht sichtbar, eben weil es verborgen ist. Das kann heißen unbefristet, ich hoffe, ich komme noch zu der Stelle heute. Unbefristet kann das auch heißen. Was ist unbefristet? Das ist nicht endlos, gell? Es gibt immer noch Leute, die meinen, unbefristet sei endlos. Das stimmt nicht. Oder unbekannt. Das wären so die Adjektive, also die Eigenschaftsbedeutung von äonisch. Und wenn du jetzt in deiner Bibel an die Stelle kommst, wo ewig steht, der ewige Gott, das ewige Leben, und ich kann ja nicht alle Argumente heute in den 15 Minuten bringen, wenn du das mal gehört hast, dann musst du überlegen, ist das jetzt als Adjektiv, steht das hier, also als Eigenschaftswort, oder steht das als Hauptwort hier? Wenn es als Eigenschaftswort steht, dann musst du gucken, was für Eigenschaften sind damit verknüpft. Ich habe es ja eben aufgeführt. Bei Gott könnte man doch sagen, der ewige Gott, gibt es einmal den Ausdruck, der ewige Gott ist der verborgene Gott. Gell? Hast du ihn schon mal gesehen? Karl hat ihn gesehen, steht sogar geschrieben. Gell? Also er ist verborgen. Äonisch ist für ihn verborgen. Er ist der verborgene Gott. Wenn steht Gott des Äons oder der Äonen, Hauptwort, was ist er dann? Ist er der Gott der Zeitalter, der Zeiträume, der heilsgeschichtlichen Zeiträume? Äon ist heilsgeschichtlicher Zeitraum. Wir reden in der Bibel, wenn es um Äonen geht, nur von der Zeit der heilsgeschichtlichen Zeiträume. Und wenn es heißt, du hast Herrlichkeit, ich greife etliches vor jetzt, weil es gerade passt, du hast Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, natürlich, aber das steht nicht da. Sondern deine Herrlichkeit reicht hinein in die Äonen der Äonen. Warum denn? Wenn die zu Ende sind, ist dann die Herrlichkeit Gottes auch zu Ende. Niemals, aber darum geht es in dem Text gar nicht, sondern der Text beschreibt mir die heilsgeschichtliche Zeit. Gott lebt, regiert, herrscht, ist herrlich innerhalb der Äonen. Dass er davor auch herrlich war, er sie gemacht hat, ist doch klar. Aber davon ist in dem Text keine Rede. Und dass er danach noch herrlich sein wird, auch klar. Aber darum geht es hier nicht. Die Bibel hat als Thema Heilsgeschichte. Und Heilsgeschichte hat Anfang und Ende. Und nur darum geht es. Und wenn von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist, in Verbindung mit dem Begriff Äon, Äonisch oder Olam im Alten Testament, ist es auf diese Heilsgeschichte zu deuten. Und nicht auf das davor und danach. Sonst würde ich ja über die Bibel hinausgehen. Das sind die bekannten Denkfehler, die halt auch immer wieder gemacht werden. Beispiel haben wir eben schon gehabt, 1. Korinther 2, Vers 7, ich nehme es nochmal. Sondern wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Weisheit Gottes war verborgen, vor den Äonen, Zeitalter und Zeiträumen, heilsgeschichtlichen Zeiträumen, Äonen, zu unserer Herrlichkeit ist sie vorersehen worden. Also Gottes Geheimnis, Gottes Weisheit in einem Geheimnis ist verborgen und damit innerhalb der äonischen Zeit nicht wahrnehmbar, nur für die, die dafür vorgesehen sind und vorher sowieso. Gell? Da war nichts zu sehen, da war Gott alleine. Und von daher ist der Begriff mit Verbergung hier völlig in Ordnung. Das heißt auch Kolosser 1, 26, das Geheimnis, das von den Äonen an, von den Generationen her verborgen war, das Geheimnis war verborgen von den Ewigkeiten an, hier müssen wir dann lesen, passt nicht, nehmen wir Zeitalter, auch gut. Und dann heißt es, jetzt ist es offenbart worden. Ja, wenn es ewig verborgen ist, kann es doch nicht offenbar werden. Wir sehen doch schon alleine an dem Satz, dass das Verborgene offenbar wird, dass die Ewigkeit für die Verbergung vorbei ist. Also war das nicht ewig, wenn der äonisch steht. Es war äonisch verborgen, ja. Jetzt ist es offenbar. Es war für heilsgeschichtliche Zeiträume verborgen. Und jetzt wird es denen, die dafür zugerüstet sind, nämlich seine Heiligen, wird es jetzt offenbar gemacht. Und der kritische Text, 2. Korinther 4,18, ich weiche ja keinen Text aus. Ich habe gestern beim Seminar gesagt, wenn mir einer einen Bibeltext bringt, der die Endlosigkeit voraussetzt, dann gebe ich einen aus. Ne? Und das gilt heute auch noch. Also ich weiß, dass du keinen finden wirst, aber man muss das mal sagen, das prägt sich besser ein. Gell? Ja, 2. Korinther 4,18, das ist ja so ein Vers, der durchaus Anlass geben könnte, in Zweifel zu geraten. Ich sage euch nachher noch einen anderen. Da wir nicht auf die Sichtbaren achten, sondern auf die Nicht-Sichtbaren. Bei dir steht wahrscheinlich auf das Sichtbare. Denn die Sichtbaren sind befristete, die Nicht-Sichtbaren aber äonische. Ich glaube, normale Bibel schreibt, die Sichtbaren sind zeitlich und die Nicht-Sichtbaren ewig. So müsste das bei dir stehen. Danke. Christian nickt, stimmt das? Gut. Also wir haben hier zwei Paare, zwei Wortpaare, die sich sozusagen entgegenstehen. Sichtbares, befristet, äonisch, befristet. Lesen wir bei dem vor. Ich weiß nicht, was Elberfeld schreibt, hat man vergessen, hier zu schreiben.
Sichtbare ist zeitlich.
Zeitlich, ja. Unsichtbare ewig. Danke, das Wort zeitlich fehlte mir eben. Also das Sichtbare zeitlich, proskairos griechisch heißt für die Frist zeitlich und das Nichtsichtbare ist ewig. Grundtext, Sichtbares befristet, proskairos, Unsichtbares äonisch. Jetzt wissen wir, äonisch ist nicht endlos. Das haben wir ja schon festgestellt. Wieso ist das Unsichtbare nicht endlos? Gell? Das wäre jetzt die Frage. Und jetzt müssen wir mal gucken, worum geht es denn in dem Vers? In dem Vers geht es darum, dass Sichtbare, Befristete dem Nichtsichtbaren, Unbefristeten gegenüberzustellen. Das heißt, wir haben doch auf der einen Seite sichtbar und unsichtbar und auf der anderen Seite in den Begriffen haben wir befristet, zeitlich und unbefristet. Das Gegenteil von befristet. Gell? Also ist äonisch an dieser Stelle nicht endlos, sondern befristet. Und damit hast du die Eigenschaft des äonisch von befristet. Und jetzt sagt mir ein Jurist vor langer Zeit, vor 2 Jahren, sagt mir ein Jurist, unbefristet ist endlos. Ein Jurist, da habe ich mich gewundert, gell? Weil ich frage mich, welcher unbefristete Vertrag endlos ist. Hast du schon mal einen unbefristeten Arbeitsvertrag gehabt? Der geht auch zu Ende, gell? Spätestens wenn du in Rente gehst oder stirbst. Also die unbefristeten Verträge in dieser Welt, die wissen wir nur nicht, wann die enden. Aber dass sie enden, ist auch klar. Also gibt es Dinge im unsichtbaren Bereich, die auch zu Ende gehen, aber wir wissen nicht wann. Und deswegen muss ich immer darauf achten, was wird denn in dem Vers behandelt. Und hier in diesem Vers geht es um diese Gegenüberstellung. Und damit muss ich nicht zwingendermaßen von unendlich reden, wenn es um Unsichtbares geht. Aber Unsichtbares ist begrenzt. Denk mal an die Himmelswelten, an die Dinge, die in der unsichtbaren Welt passieren, die auch in Heilsordnungen ablaufen. Das ist also kein Unterschied. Das ist faktisch hier das oben das Original, hier ist der Spiegel. Und von daher ist es das Gleiche. Aber es gibt auch in unserer Bibel Worte, die die Endlosigkeit ausdrücken. Das heißt, ich muss das nicht mit dem Wort äonisch machen oder äon, sondern Beispiel. Ich will euch ein paar Beispiele nennen. Der Engel Gabriel kommt zu Maria und kündigt die Geburt Jesu an. Und da sagt er, seine Regentschaft, seine königliche Herrschaft wird kein Ende haben. Ist bekannt, gell? So, da steht, sie kommt nicht zur Vollendigung, griechisch, um das Wort nochmal zu gebrauchen. Ja, das heißt, seine Regentschaft dauert endlos weiter. Sagt mir gestern jemand, ja, wenn alles dem Vater untergeordnet ist, ist seine Regentschaft doch dann zu Ende. Moment, ganz langsam. Die Heilsgeschichte, die Gott gemacht hat, nachdem er alles aus sich herausgestellt hat, Christus, der König geworden ist, der Regent, der über alle Äonen regiert, Psalm 145, 13 steht das, der hört mit seiner Regentschaft nicht auf, denn die Personalfunktionen des von Gott veranlassten Heilskörpers bleiben doch bestehen. Wir bleiben da auch Glieder am Leibe des Christus, auch wenn alles in Gott drin ist. Das heißt, die einmal gemachten heilsgeschichtlichen Entscheidungen, die alles wiederhergestellt haben, sind mit diesem Wort endlos beschrieben. Also muss ich davon ausgehen, dass der Christus als Regent, unter dem Vater natürlich, immer die Hauptordnung, 1. und 11, die bleibt doch. Vater ist das Haupt von Jesus, Jesus das Haupt vom Mann und der Mann das Haupt von der Frau. Und in der Unsichtbarkeit, das lernen wir aus dem Prediger, gibt es diese Ordnung auch, die bleibt doch bestehen. Wenn Gott allen alles ist, ist doch die Personale trotzdem noch da. Jesus hat sich doch nicht aufgelöst, nur weil er im Vater ist. Ja?
Wenn alles in allem ist, was soll denn danach regiert werden?
Ja.
Regierung muss doch nur dann sein, wenn irgendwelche Dinge, Gesetze oder irgendwelche Bestimmungen eingehalten werden sollen. Das heißt, wenn alle gleich sind, dann wer soll denn danach regiert werden?
Wir dürfen diese Form der Regierung nicht mit unserem Verständnis von Regierung vergleichen, sondern Basileia heißt königliche Herrschaft. Und die Basileia, die königliche Herrschaft, hat kein Ende, weil der König immer da ist. Ich kann das nicht an Gesetzen festmachen, aus meiner Sicht, sondern es geht allein um die Stellung Vater, Sohn, Söhne, die wird nie aufhören. Die bleibt, auch wenn Gott allen alles ist, das ändert daran nichts. Sonst müssten wir sagen, Gott ist wieder alleine am Ende und es ist nichts anderes mehr da. Das heißt, die Vielfalt ist ja sein Wachstum. Gott ist wachstümlich angelegt, lernen wir aus dem Kolosserbrief. Also wird er auch dann weiter wachsen. Und wenn er allen alles ist, muss was Neues losgehen. Wir kommen noch heute nicht mehr auf seinen Namen, gell? Der Name ist der Immerwerdende, der fortwährend Werdende. Und wenn er allen alles ist, wird er fortwährend weiter werden, sonst würde er nicht JHWH heißen nach dem Hebräischen. Es muss also was Neues losgehen, was wir nicht wissen, gell? Das wäre zwingend notwendig. Und aus dieser Sicht muss ich das so sehen. Aber wir haben noch vier andere Begriffe, vielleicht klären die das mit auf. Zum Beispiel, dass wir auferweckt werden, die auferweckt werden, werden auferweckt in Unverderblichkeit. Und wenn was nicht verdirbt, also stell dir vor, du hast einen Apfel, der ist unverderblich, der tut nicht faulen, den kannst du nicht zerhacken, dann kannst du mit dem Panzer drüber fahren, der bleibt immer noch ganz, also der ist unkaputtbar, würden wir vielleicht sagen, in unserer Sprache. Also was unverderblich ist, ist endlos unverderblich, sonst würde das Wort nicht zutreffen. Wenn Gott etwas als unverderblich bezeichnet, kann es nicht verdorben werden. Und damit hat es endlosen Bestand. Das wäre zum Beispiel auch ein Wort, was in die Endlosigkeit weist. Oder wir haben den Begriff der Todlosigkeit, die auferstehen, ein paar Verse weiter, Kapitel 15, 53, die ziehen Todlosigkeit an Athanasia, also Thanatos, der Tod, das A heißt Un, würde also sagen, unertodbar, oder wie du das ausdrücken willst, also todlos ist der bessere Begriff. Damit hast du auch in die Endlosigkeit, gibt es keinen Tod mehr. Gell? Tod ist fertig. Das wissen wir auch aus anderen Stellen, diese Todlosigkeit. Oder wir haben den Begriff des unverwelklichen Amaranthon. Die Gärtner wissen, es sind auch Pflanzen, die so genannt werden. Amaranthon heißt also unverwelklich. Wir haben ein unverwelkliches Erbe. Und daran siehst du auch, dieses Erbe bleibt. Wir sind Erben zusammen mit Christus der königlichen Herrschaft im Grunde, die nie zu Ende geht. Wenn Gott dann was Neues macht, ist er bleibt immer König. Gell? Es gibt keinen, der größer ist, zusammen mit seinem Sohn. Und das wäre ein Begriff für solche Endlosigkeiten. Es gibt noch andere Worte. Wir haben eine Tabelle gemacht, das sind, glaube ich, an die 20 Begriffe, die Ähnliches ausdrücken, wo man sagen könnte, ja, das beschreibt die Endlosigkeit, hat aber mit ewig in dem Sinne nichts zu tun, mit dem Wort Äon, gell? Das steht da nirgends. Also unterscheiden zwischen Zeitraum und Dingen, die in der Heilsgeschichte zu Ende gehen und die über sie hinaus dauernd vorhanden sind. Das macht das Wort eigentlich ganz klar. Ich will noch mal einen Vers lesen aus, was nehmen wir denn jetzt? Das lasse ich mal weg mit dem Quälung hinein in die Äonen. Die Äonen, das haben wir erst behandelt in der Enthüllung. Das dürfte noch relativ klar sein. In Kapitel 1, Vers 17 von der Enthüllung sagt Jesus, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich wurde ein Gestorbener und jetzt nimm wahr, ich lebe hinein in die Äonen der Äonen, also von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist auch so ein Vers, wo man sich mit von Ewigkeit zu Ewigkeit hilft, weil man der Meinung ist, Christus lebt für immer, gell? Für immer und ewig lebt er, also kann ich das da hinschreiben. Das ist nicht mal falsch, aber das steht eben nicht hier. Wenn ich konsequent bin, muss ich hier hinschreiben, er lebt hinein in die Äonen der Äonen. Warum denn? Die Enthüllung beschreibt mir Heilsgeschichte. Hier geht es nur um Heilsgeschichte. Die Enthüllung beschreibt mir nicht, was nach der Heilsgeschichte ist. Das hört im neuen Jerusalem auf. Das ist die Endstation, wo Gott und das Lämmlein auf dem Thron sitzen und gleichzeitig Tempel sind. Und deshalb, wenn er der Lebende ist, hinein in die Äonen der Äonen, das muss ja so sein. Wenn er vorher sterben würde, ging die Heilsgeschichte nicht zu Ende. Das heißt aber nicht, dass er danach sterben tut, sondern seine endlose Existenz, die steht ja fest, wird aber nicht in diesem Vers ausgedrückt, weil es hier nur um Heilsgeschichte geht. Wir müssen also immer aufpassen, wovon redet denn die Bibel an dieser Stelle? Und das ist fast immer der heilsgeschichtliche Zeitraum über Jahrtausende, wie lang das auch immer ist. Also geht es nur um diese Zeit. Er ist der Lebende innerhalb der Äonen, sonst könnte er die Heilsgeschichte nicht zur Vollendung bringen. Dass er vorher schon da war und hinterher auch noch existiert, ist ja hier nicht das Thema in diesen Versen. Hier geht es um Heilsgeschichte und da muss ich mich auch dran halten. Gut, wie ist es mit dem ewigen Leben und der ewigen Hölle? Gell? Wir wissen aus Römer 2, Vers 7, Matthäus 25, dass Leute ewiges Leben kriegen, die haben gar nicht an Jesus geglaubt. Da ist ein Guttäter, der kommt ins Millennium. Das sind Leute im Nationengericht, die haben Israeliten geholfen, die kriegen ewiges Leben, nämlich Leben äonisches, das ist wann? Äonisch, Qualität, Leben äonisch im nächsten Äon, nämlich zeitlich auf diesen Äon festgelegt. Das heißt, die kommen ins Millennium. Und wenn ich in Jesaja 65, Vers 20 lese, dass die Leute im Millennium, wo das Gesetz von Jerusalem ausgeht, noch mit 100 Jahren als Sünder sterben, ja, der Verfehler wird mit 100 Jahren als Jüngling sterben, heißt er. Also hat er doch kein ewiges Leben gehabt, wenn er wieder sterben kann. Also die Leute, die ins Millennium kommen, denen ewiges Leben zugesagt ist, können das wieder verlieren. Das heißt, wenn einer sagt, das ewige Leben ist ewig, dann hat er nicht verstanden, dass das gar kein ewiges Leben ist, sondern Leben im nächsten Äon möglicherweise. Aber es könnte sein, wenn Paulus zu Timotheus sagt, ergreife das äonische Leben. Oder wenn Jesus in Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, hat äonisches Leben. Kam gestern auch gleich die Antwort, die Rückfrage. Die Leibesglieder haben dann auch äonisches Leben oder nicht? Ja, und jetzt denkt man an die Qualität dieses Wortes. Was heißt denn Qualität? Das hatte unter anderem die Bedeutung von verborgen zum Beispiel. Verstehst du? Hier ist die Musik. Verborgen, gell? Also, was ist das für ein Leben, was die Leibesglieder haben? Das äonische Leben. Das ist nicht zeitlich begrenzt als Adjektiv, sondern verborgen. Kannst du das sehen? Stell mal den Reinhold neben Bürgermeister von Nidda und sagt, der hat äonisches Leben und der nicht, gell? Da sehe ich keinen Unterschied, vielleicht am Bart oder so, sonst ist da nichts zu erkennen. Das können wir doch nicht sehen, weil es verborgen ist. Also denk an die Qualität. Äonisch kann verborgen sein, zeitlich begrenzt, unbestimmt, unbekannt. Alles, was ich vorhin aufgezählt habe. Wenn also der eine äonisches Leben kriegt, muss ich hingucken, was hat dem Jesus denn verheißen? Hat er ihm verheißen, du bist ein Guttäter und hast äonisches Leben zeitlich begrenzt im nächsten Äon? Oder hat er gesagt, du bist aus Gott geboren und hast äonisches Leben, das ist verborgenes Gottesleben, geht auf in unauflösliches Leben nach Hebräer 7, Vers 16. Das kann doch jetzt schon anfangen. Unser verborgenes, äonisches Gottesleben kann in unauflösliches übergehen. Johannes 5, 24 ist das, wer glaubt, hat äonisches Leben zum Beispiel und kommt nicht ins Gericht. Das sind doch Leibesglieder, um die es da geht. Ich kann doch dem Johannes jetzt nicht sagen, du redest jetzt von Israeliten, die im Millennium leben, wenn es um die Söhne geht. Auch Johannes 17, das Gebet von Jesus. Also ich muss bei jedem Text, muss ich hinschauen, beschreibt er mir als Qualität, wenn es ein Adjektiv ist, Eigenschaftswort, schreibt er mir eine Qualität für eine bestimmte Zeit oder für einen bestimmten Umstand. Das ist nicht immer dasselbe, gell? Und deswegen kommt diese große Verwirrung, weil man unter ewig endlos versteht. Und die Brüder, die äonisch im Kopf haben, die sagen dann, ja, wenn äonisch nicht endlos ist, was ist denn dann mit den Wiedergeborenen? Sind die dann auch nicht endlos oder wie? Verstehst du? Also man muss den Unterschied in der Qualität erkennen. Qualität, das Wort äonisch hat unterschiedliche Qualität. Das kann verborgen sein, kann auch einen Zeitraum beschreiben. Und dann muss ich gucken, worum geht es in diesem Text, wo das steht. Also der Nahzusammenhang der Bibel erklärt mir, worum es geht. Und deshalb gibt es noch andere Dinge, die uns hier, die das beschreiben. Also die Bibel ist ja voll davon. Ich will noch eins nennen, das ist das ewige Priestertum. Den Israeliten wird beschrieben nachhinein in der Chronik, kannst du das nachlesen und auch an anderen Stellen. Das Priestertum der Söhne Aaron ist ihnen gegeben für ewig, Elberfeld. Ich frage dich, wo sind die? Gell? Wo ist denn heute das ewige Priestertum von Aaron und seinen Söhnen? Dass die im Millennium wieder Priesterdienste machen, steht klar, was wird auch geopfert. Aber wie lange? 1000 Jahre, nichts mit Ewigkeit. Am Ende des Millenniums, Rebellion nach dem Millennium, Weiser Thron, Gericht, Neues Jerusalem, Feuersee. Gibt es nur noch zwei Wege. Aber da ist nichts mehr mit Priestertum. Das Priestertum ist nicht endlos. Wie ist mit dem Hesekiel? Du bist Priester nach der Weise Melchisedeks, für immer und ewig. Gell? Ist Jesus Priester? Jetzt kommen wir wieder zum Gerhard seiner Frage. Das Priestertum endet, weil der Priester hat die Aufgabe, alles wiederherzustellen. Wenn alles gesund ist und wiederhergestellt, ist die Priesteraufgabe zu Ende. Von Jesus wirst du nirgends lesen, dass sein Priesteramt endlos ist. Das ist äonisch, zeitbegrenzt, ewig, in dem Fall eben mit dem falschen Begriff. Und das muss ich fein, sauber unterscheiden. Und so könnte ich euch noch Bibeltexte ohne Ende sagen. Und ich möchte es auf zwei beschränken, weil mir die wichtig sind. Einmal als Thema 2. Mose 19, 9. Da sagt, gibt Gott die Anweisung aus, dass Israel Mose für ewig treu sein soll, für ewig glauben soll. Steht sogar bei Elberfeld. Und auch dir ewig glaubt. So, wie lange haben sie ihm geglaubt? Wenn sie ihm geglaubt haben überhaupt, gell? 40 Jahre war die Ewigkeit. Und damit ist klar, das kann nie ewig sein. Und der zweite Text, der ist mir wegen den Zeugen Jehovas wichtig, weil die daraus ihre Irrlehre konstruieren. Prediger 1, Vers 4, da heißt es, die Erde steht für ewig. Dann liest der 2. Petrus 3, die Erde und die Berge auf ihr vergehen im Feuer. Und da sagten Zeuge Jehovas, ja, das ist die Regierung, gell? Die Erde bleibt, der Petrus meint nur die Regierung. Und damit siehst du, sie hinken, weil sie müssen erklären. Wenn ich weiß, dass ewig nicht endlos ist und hier äonisch steht, dann kann ich sagen, die Erde steht für äonisch. Es ist ja schon die zweite, gell? Und wir erwarten noch eine neue, eine dritte und ich sehe noch eine vierte. Also bitte, wer ewig als endlos betrachtet, stellt die Heilsgeschichte auf den Kopf und muss ständig erklären und damit hat er immer Probleme. Wenn du äonisch so siehst, wie wir es heute versucht haben zu erklären, und du später das im Einzelnen alles nachlesen kannst, dann hast du die Probleme nicht. Und dann ist auch der Ewigvater aus Jesaja 9, Vers 5 kein Ewigvater, sondern der Vater der bezeugten Zeit. Avi At, steht da im Hebräischen. Also alles ganz sauber und rund, gibt keine Probleme. Lest die Bibel wörtlich und ihr wirst erstaunt sein, es passt alles zusammen. Und das ist meine Ermunterung an euch, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, auch mit scheinbaren Widersprüchen. Guck genau hin, wenn du es alleine nicht schaffst, dann frag jemanden. Amen. Amen.